Kapitel 48. Der heimtückische Dhritarashtra. Auf die Bitte der höchsten Persönlichkeit Gottes, Shri Krishna, hin, reiste Akrura also nach Hastinapur. Man sagt, dass Hastinapur dort lag, wo sich heute Neu-Delhi befindet. Und der Stadtteil von Neu-Delhi, der noch heute Indraprastha heißt, gilt im Allgemeinen als die ehemalige Hauptstadt der Pandavas. Hasti bedeutet Elefant, und wie der Name Hastinapur schon sagt, gab es damals in der Hauptstadt der Pandavas viele Elefanten. Elefanten zu halten ist eine sehr kostspielige Angelegenheit, und daher muss ein Königreich, das viele Elefanten besitzt, sehr reich sein. Und wie Akrura bei seiner Ankunft bemerkte, war Hastinapur voller Elefanten, Pferde, Kutschen und anderer Schätze. Die Könige von Hastinapur galten als die Herrscher über die ganze Welt. Ihr Ruhm war überall im Königreich verbreitet. Und sie regierten mit Hilfe der Beratung gelehrter Brahmanas. Nachdem sich Akrura die wohlhabende Stadt angesehen hatte, besuchte er König Dhritarashtra, und bei ihm traf er auch Großvater Bhishma. Dann besuchte er Vidura und daraufhin Viduras Schwester Kunti. Und so hatte er auch Begegnungen mit dem Sohn Somadattas, dem König von Palika, mit Dronacharya, Kripacharya, Karna und Suyodhana. Suyodhana ist ein anderer Name für Duryodhana. Er besuchte auch Ashwatthama, den Sohn Dronacharyas, sowie die 5 Pandava-Brüder und andere Freunde und Verwandte, die in der Stadt lebten. Akrura war als der Sohn von Gandini bekannt, und daher war jeder, den er besuchte, sehr erfreut, ihn bei sich empfangen zu dürfen. Jedes Mal wurde ihm zum Empfang ein bequemer Sitzplatz angeboten, worauf er sich eingehend nach dem Wohlergehen und dem Tun seiner Verwandten erkundigte. Dass Shri Krishna gerade Akrura ausgewählt hatte, um die Mission in Hastinapur zu erfüllen, weist darauf hin, dass dieser im Abklären diplomatischer Fragen viel Geschick haben musste. Dhritarashtra hatte nach dem Tod König Pandus trotz der Gegenwart der eigentlichen Thronerben, nämlich der Söhne Pandus, unrechtmäßig den Thron besetzt. Akrura wollte deshalb noch eine Zeit lang in Hastinapur verweilen, um die Lage eingehend zu erkunden. Er erkannte deutlich, dass der heimtückische Dhritarashtra nur auf die Vorteile seiner eigenen Söhne bedacht war. Tatsächlich hatte Dhritarashtra bereits das Königreich an sich gerissen, und nun beabsichtigte er, sich der 5 Pandava-Brüder endgültig zu entledigen. Akrura wusste auch, dass die Söhne Dhritarashtras, die von Duryodhana angeführt wurden, allesamt betrügerische und schurkische Regierungsleute waren. Dhritarashtra hielt sich nicht an die guten Anweisungen Bhishmas und Viduras, sondern ließ sich von den üblen Ratschlägen Karnas, Shakunis und anderer Leute des gleichen Schlages führen. Akrura beschloss, für einige Monate in Hastinapur zu bleiben, um einen guten Einblick in die politische Lage zu erhalten. Nach und nach erfuhr Akrura von Kunti und Vidura, dass Dhritarashtra die 5 Pandava-Brüder sehr ungerecht behandelte, da er auf ihre außerordentliche Begabung in der Kriegskunst und auf ihre großen körperlichen Kräfte neidisch war. Die Pandavas handelten wie kühne Helden, sie zeigten alle guten Eigenschaften der Kshatriyas und waren verantwortungsbewusste Prinzen, die immer an das Wohl der Bürger dachten. Akrura vernahm auch, dass der neidische Dhritarashtra nach Rücksprache mit seinem heißblütigen Sohn versucht hatte, die Pandavas zu vergiften. Akrura war ein Vetter Kuntis, und nun, wo sie sich wieder sahen, fragte sie ihn nach ihren Verwandten auf der väterlichen Seite. Als in ihr die Erinnerung an ihren Geburtsort wach wurde, kamen ihr Tränen. Sie fragte Akrura, ob sich ihr Vater, ihre Mutter, wie auch ihre Brüder und Schwestern und die anderen Freunde daheim immer noch an sie erinnerten. Ganz besonders erkundigte sie sich nach Krishna und Balaram, ihren beiden ruhmreichen Neffen. Erinnert sich Krishna, die höchste Persönlichkeit Gottes, der seinen Geweihten sehr zugetan ist, noch an meine Söhne? Denkt auch Balaram manchmal an uns? Im Innern fühlte sich Kunti wie eine Rehmutter in der Gesellschaft von Tigern, und in Wirklichkeit war es auch so. Nach dem Tode ihres Gatten, König Pandu, musste sie allein für ihre 5 Kinder sorgen, und Dhritarashtra hatte ständig versucht, sie zu töten. Sie lebte tatsächlich wie ein armes, unschuldiges Tier inmitten von Tigern. Doch als Gottgeweihte dachte sie immerzu an Krishna und hoffte, Krishna werde eines Tages kommen und sie aus ihrer gefährlichen Lage erretten. Daher fragte sie Akrura, ob Krishna beabsichtige, nach Hastinapur zu kommen, um den vaterlosen Pandavas zu raten, wie sie vor den Machenschaften Dhritarashtras und seiner Söhne sicher sein könnten. Während Kunti so mit Akrura über diese Angelegenheiten sprach, überkam sie ein Gefühl der Hilflosigkeit, und sie rief: »O mein Krishna, o mein lieber Krishna, du bist der höchste Mystiker, die Überseele des Universums, du bist der wirkliche, wohlmeinende Freund und Gönner des ganzen Universums, mein lieber Govinda. Zurzeit bist du sehr weit von mir entfernt, doch ich bete darum, mich deinen Lotusfüßen hinzugeben. Im Augenblick mache ich mir um meine 5 vaterlosen Söhne große Sorgen. Ich weiß sehr wohl, dass es außer deinen Lotusfüßen keine Zuflucht und keinen Schutz gibt. Deine Lotusfüße können alle leidenden Seelen erlösen, denn du bist die höchste Persönlichkeit Gottes. Nur durch deine Barmherzigkeit kann man der Gewalt der sich wiederholenden Geburten und Tode entkommen und in sicherem Schutz verbleiben. Mein lieber Krishna, du bist der höchste Reine, die Überseele und der Meister aller Yogis. Was kann ich sonst noch sagen? Ich kann dir einfach nur meine achtungsvollen Ehrerbietungen darbringen. Bitte nimm mich als deine Geweihte an, die dir völlig ergeben ist. Obwohl Krishna nicht persönlich vor Kunti stand, brachte sie ihm ihre Gebete dar, als würde sie ihn direkt von Angesicht zu Angesicht sehen. Dies ist jedem möglich, der in die Fußstapfen Kuntis tritt. Krishna braucht nicht überall persönlich gegenwärtig zu sein, denn im Grunde ist er bereits durch seine spirituelle Energie überall gegenwärtig. Und man braucht sich ihm nur aufrichtig hinzugeben. Als Kunti nun Krishna voller Inbrunst ihre Gebete darbrachte, konnte sie sich nicht mehr beherrschen und brach vor Akrura in Tränen aus. Neben Akrura war auch Vidura zugegen, und beide empfanden großes Mitgefühl für die Mutter der Pandavas. Sie trösteten Kunti daher, indem sie ihre Söhne Yudhishthir, Bhima und Arjuna rühmten und deren außerordentliche Stärke hervorhoben. Sie baten Kunti, sich keine Sorgen um ihre Kinder zu machen. Da diese doch die Söhne von großen Halbgöttern, nämlich Yamaraj, Indra und Vayu seien. Akrura beschloss, zu Krishna zurückzukehren und ihm zu berichten, in welch beklagenswerten Umständen er Kunti und ihre 5 Söhne angetroffen habe. Zuvor jedoch wollte er Dhritarashtra, der seine eigenen Söhne so sehr bevorzugte und die Pandavas betrog, einen guten Rat erteilen. Als einmal viele Freunde und Verwandte Dhritarashtras gegenwärtig waren, wandte sich Akrura an den blinden König und sprach ihn mit dem Namen Vachitravirya an. Vachitravirya bedeutet der Sohn Vichitravirjas. Vichitravirya war der Name von Dhritarashtras Vater. Doch Dhritarashtra war nicht von Vichitravirya gezeugt worden, sondern von Vyasadev. Wenn nämlich in früheren Zeiten ein Mann nicht selbst ein Kind zeugen konnte, war es üblich, dass sein Bruder an seiner Stelle ein Kind zeugte. Im gegenwärtigen Zeitalter des Kali ist dieser Brauch verboten. Als Akrura Dhritarashtra mit dem Namen Vachitravirya ansprach, War dies also sarkastisch gemeint, weil er eigentlich gar nicht von seinem Vater gezeugt worden war, sondern von Vyasadev? Wenn eine Frau von dem Bruder ihres Gatten ein Kind gebar, betrachtete der Ehemann es als sein eigenes, was aber natürlich nichts daran änderte, dass das Kind nicht vom Ehemann stammte. Akruras sarkastische Bemerkung sollte darauf hinweisen, dass Dhritarashtra auf der Grundlage des Erbrechtes den Thron unrechtmäßig für sich beanspruchte. In Wirklichkeit war der älteste Sohn Pandus der rechtmäßige König, und deshalb hätte Dhritarashtra in Anwesenheit der Pandavas den Thron nicht einnehmen dürfen. Akrura sagte also, »Mein lieber Sohn Vichitravayas, obwohl du zu Unrecht den Thron der Pandavas bestiegen hast, bist du nun einmal der König. Ich möchte dir deshalb den Rat geben, das Königreich nach moralischen und ethischen Prinzipien zu regieren. Wenn du auf mich hörst und versuchst, auf diese Weise deinen Untertanen ein Vorbild zu sein, werden dein Name und dein Ruhm unsterblich werden.« Mit diesen Worten spielte Akrura darauf an, dass Dhritarashtra seinen Neffen, die Pandavas, ungerecht behandelte, obwohl diese immerhin auch seine Untertanen waren. Er sagte, selbst wenn du sie nicht als die Throninhaber, sondern als deine Untertanen betrachtest, solltest du dich doch unparteiisch um ihr Wohlergehen kümmern, als seien sie deine eigenen Söhne. Solltest du dich jedoch nicht nach diesen Grundsätzen richten, sondern das Gegenteil tun, wirst du dich bei deinen Untertanen unbeliebt machen und in deinem nächsten Leben höllische Bedingungen durchzumachen haben. Ich hoffe daher, dass du deine Söhne und die Söhne Pandus gleich behandeln wirst. Akrura wies darauf hin, dass es zwischen den beiden Parteien von Vettern sicherlich zum Kampf kommen werde, wenn Dhritarashtra seine eigenen Söhne und die Pandavas nicht unparteiisch behandelte. Und weil die Pandavas im Recht waren, würden sie aus diesem Kampf siegreich hervorgehen, wohingegen seine Söhne umkommen würden. So lautete Akruras Prophezeiung, die er Dhritarashtra gegenüber aussprach. Akrura erteilte Dhritarashtra weitere Ratschläge. In der materiellen Welt kann niemand für immer mit jemand anderem zusammenbleiben. Durch Zufall nur finden wir uns in Familien, Gesellschaften, Gemeinschaften und Nationen zusammen. Und weil jeder von uns letztlich seinen Körper aufgeben muss, sind wir gezwungen, uns wieder voneinander zu trennen. Man sollte daher nicht übermäßig stark an seinen Familienmitgliedern hängen. Dazu bewirkte Dhritarashtras übertriebene Zuneigung zu seinen Söhnen, dass er viele Ungerechtigkeiten beging, und dies alles zeugte nicht von großer Intelligenz auf Seiten Dhritarashtras. Akrura gab Dhritarashtra unumwunden zu verstehen, dass seine engstirnige Familienanhaftung nur auf seine tiefe Unwissenheit und seine Blindheit zuzüglich moralischer Prinzipien zurückzuführen sei. Obwohl es scheint, als seien wir in Familien, Gesellschaften und Nationen miteinander verbunden, hat jeder einzelne von uns sein eigenes individuelles Schicksal. Jedes Lebewesen wird entsprechend seinen früheren Taten unter bestimmten Umständen geboren. Deshalb muss jeder individuell die Reaktionen seines Karma genießen oder erleiden. Man kann sein Schicksal nicht verbessern, indem man einfach nur im Kreis seiner Familie oder in anderen Gemeinschaften lebt. Zuweilen geschieht es, dass ein Familienvater durch ungesetzliche Mittel zu Reichtum kommt und der Sohn dann dieses Geld an sich nimmt, obgleich der Vater es unter großen Anstrengungen erworben hat. Es ist wie mit einem kleinen Fisch im Ozean, der den Körper eines großen alten Fisches frisst. Letzten Endes kann man also nicht auf illegale Weise Reichtum zur Zufriedenstellung von Familie, Gesellschaft, Gemeinschaft oder Nation anhäufen. Die Tatsache, dass viele große Königreiche der Vergangenheit nicht mehr bestehen, weil ihr Wohlstand von den Nachkommen verschwendet wurde, bestätigt deutlich dieses Prinzip. Wer dieses tiefgründige Gesetz der fruchtbringenden Tätigkeiten nicht kennt, und daher die moralischen und ethischen Prinzipien missachtet, erntet letzten Endes nur die sündhaften Reaktionen seiner Tätigkeiten. Sein schändlich erworbener Besitz wird ihm von jemand anderem weggenommen werden, und er selbst gerät in die dunkelsten Bereiche des höllischen Daseins. Man sollte daher nicht mehr Besitz anhäufen, als einem vom Schicksal zugeteilt ist. Andernfalls wird man seinen wahren Interessen gegenüber blind. Statt dem Interesse seines Selbst gerecht zu werden, bewirken die eigenen Tätigkeiten dann genau das Gegenteil, und man kommt elendiglich zu Fall. Akora fuhr fort. Mein lieber Dhritarashtra, ich bitte dich, auf meinen Rat zu hören und der Wirklichkeit dieses materiellen Daseins gegenüber nicht so blind zu sein. Das materielle, bedingte Leben ist sowohl in Leid als auch in Glück als Traum anzusehen. Man sollte versuchen, seinen Geist und seine Sinne zu beherrschen und ein friedvolles, ausgeglichenes Leben zu führen, um im Krishna-Bewusstsein spirituellen Fortschritt zu machen. Im Chaitanya-Charitamrita wird gesagt, dass außer den Gottgeweihten, die im Krishna-Bewusstsein verankert sind, jeder ständig verstört und voller Ängste ist. Selbst diejenigen, die nach Befreiung streben und in die unpersönliche Brahman-Ausstrahlung eingehen wollen, ja selbst die Yogis, die versuchen, die Vollendung mystischer Kräfte zu erlangen, können keinen inneren Frieden finden. Die reinen Gottgeweihten dagegen stellen keine Forderungen an Krishna, denn sie sind vollkommen damit zufrieden, ihm zu dienen. Wahrer Frieden und geistige Ausgeglichenheit können nur auf der Stufe des vollkommenen Krishna-Bewusstseins erlangt werden. Nachdem Dhritarashtra diese moralischen Anweisungen von Akrura vernommen hatte, erwiderte er: Lieber Akrura, es ist sehr großzügig von dir, mir solch wohlgemeinte Ratschläge zu erteilen, doch leider kann ich sie nicht annehmen. Ein Mensch, der zum Sterben verurteilt ist, kann aus der wohltuenden Wirkung von Nektar keinen Nutzen mehr ziehen, selbst wenn man ihm solchen Nektar verabreicht. Es ist mir bewusst, dass deine Anweisungen höchst wertvoll sind, aber unglücklicherweise bleiben sie nicht in meinem flatterhaften Geist haften, genau wie die leuchtenden Blitze am Himmel nicht bei einer bestimmten Wolke verharren. Das Einzige, was ich verstehen kann, ist, dass niemand die Erfüllung des höchsten Willens aufhalten kann. Ich verstehe, dass die höchste Persönlichkeit Gottes, Krishna, in der Yadu-Dynastie erschienen ist, um die beschwerliche Last, die die Erde zu tragen hat, zu verringern. Dhritarashtra machte Akrura somit deutlich, dass er völliges Vertrauen in Krishna, die höchste Persönlichkeit Gottes, habe. Doch gleichzeitig hafte er auch sehr stark an seinen Familienangehörigen. Er wusste nicht, dass Krishna schon in sehr naher Zukunft alle seine Angehörigen vernichten würde und dass er, Dhritarashtra, dann in seiner hilflosen Lage bei Krishnas Lotusfüßen Zuflucht suchen würde. Wenn Krishna einem Gottgeweihten besondere Barmherzigkeit erweisen will, nimmt er ihm gewöhnlich alle Objekte seiner materiellen Anhaftung fort. Auf diese Weise macht er den Geweihten in materieller Hinsicht hilflos, so dass ihm keine andere Möglichkeit bleibt, als sich Krishnas Lotusfüßen hinzugeben. Und genau in dieser Lage sollte sich Dhritarashtra nach dem Ende der Schlacht von Kurukshetra dann auch befinden. Dhritarashtra sah sich zwei widerstreitenden Tatsachen gegenübergestellt. Auf der einen Seite wusste er, dass Krishna erschienen war, um die Welt von aller unnötigen Last zu befreien. Seine Söhne stellten eine solche unnötige Last dar, und daher ahnte er, dass auch sie getötet werden würden. Doch gleichzeitig war er nicht in der Lage, seine parteiische Anhaftung an seine Söhne aufzugeben. Wie er so über diese Gegensätzlichkeiten nachdachte, erwies er der höchsten Persönlichkeit Gottes seine achtungsvollen Ehrerbietungen und sprach: Die vielen materiellen Widersprüche im materiellen Dasein sind sehr schwer zu verstehen. Man kann sie nur als die unbegreifliche Manifestation des Plans des Höchsten sehen, der durch seine unfassbare Energie die gesamte materielle Welt erschafft, in sie eingeht und dadurch die drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur in Bewegung setzt. Wenn alles erschaffen ist, geht er in alle Lebewesen und in die kleinsten Atome ein. Niemand kann die unermesslichen Pläne des höchsten Herrn verstehen. Als Akrura diese Worte hörte, war ihm klar, dass Dhritarashtra nicht beabsichtigte, sein ungerechtes Verhalten gegenüber den Pandavas zu ändern, sondern dass er weiterhin seine eigenen Söhne bevorteilen würde. Akrura verabschiedete sich unverzüglich von seinen Freunden in Hastinapur und kehrte in seine Heimatstadt im Königreich der Yadus zurück. Nach seiner Ankunft in Mathura berichtete er Sri Krishna und Balaram ausführlich, wie die Verhältnisse in Hastinapur tatsächlich lagen und welche Absichten Dhritarashtra verfolgte. Akrura war von Krishna nach Hastinapur geschickt worden, um die dortige Lage zu erforschen. Und durch die Gnade des Herrn konnte er seine Aufgabe erfolgreich durchführen und Krishna über die wahre Sachlage unterrichten. Hiermit enden die Bhaktivedanta-Erläuterungen zum 48. Kapitel des Krishna-Buches, der heimtückische Dhritarashtra.